England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Und in den kommenden Folgen entführen wir euch in die Grafschaft Kent.
Heute, Klaus, sollten wir mal über einen Ort reden, der nur so 10 Kilometer entfernt von Canterbury am Meer liegt, über das malerische Küstenstädtchen Whitstable mit seinen schönen Gassen und niedlichen bunten Häusern.
Ja, niedlich ist eigentlich das richtige Wort, das ist sehr hübsch. Kents Hochburg der Auslandsfischerei ist ein toller Platz, um mal ein sehr authentisches Hafenleben kennenzulernen. An jeder Ecke und übrigens auch das ganze Jahr hindurch kann man Meeresfrüchte jeder Art essen. Mm. Und überall stehen Fischbuden rum und es gibt sogenannte Oystershacks und Oysterbars, an denen man sich mit dem Blick aufs Meer satt essen kann. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre.
So, und was ich an Whitstable so mag, sind diese kleinen alten Fischerhäuser, zum Teil noch aus Holz gemacht. Besonders beliebt ist da übrigens das Strandpub Old Neptune, unter Einheimischen auch The Nebby genannt. Ja. Aber sinnbildlich schwebt sozusagen über allem eine riesige Auster. Und diese Austern, die werden ja tatsächlich in Whitstable gezüchtet, ne?
Ja. Die Austern gibt es wirklich überall und dazu findet man eine ganz besonders maritime Atmosphäre, will ich mal sagen. Mhm. Und wer das alles gern sehr intensiv und zusammen mit Musikveranstaltungen erleben will, dem sei das Whitstable Rock Oyster Festival im Sommer empfohlen. Da muss man anrufen, das ist immer nicht ganz klar, in welchem Monat es stattfindet.
Ah, okay, aber dieses Fest ist wirklich ein Hammer. Ich war da mal vor ein paar Jahren dabei und kann nur sagen, du kriegst wirklich dort die besten Austern und so eine ganz unvergleichliche Musikatmosphäre.
Wo wohnt man gut?
Ach ja, zum Beispiel sehr schön und komfortabel im The Marine Hotel. Es hat so Blick auf die Themsemündung oder auch im Hotel Continental direkt am Meer. Aber natürlich gibt es auch noch jede Menge anderer netter Unterkünfte in allen Preiskategorien.
So, Alex, jetzt erstmal ein Blick auf die Uhr.
Ja?
Jetzt ist es kurz vor 11. Mhm. Du denkst dran, wo haben wir gleich eine Führung?
Oh ja, im historischen Walmer Castle in Schönendiel. Und danach wollen wir uns ja noch mit Pauline Butz aus Dover, einer Museumsvorsteherin, unterhalten über einen der spektakulärsten Funde, die jemals in Kent gemacht worden sind.
Ja, also dann lass uns gehen.
Jo. Klaus, jetzt besuchen wir mal ein richtig echtes, mittelalterliches, burgähnliches Schloss in der Grafschaft Kent in Walmer, ja, gebaut von Heinrich dem VIII. Und das war eine Leistung. Von 1539 bis 1540 haben mehrere tausend
also in
Arbeiter.
In einem Jahr.
In einem Jahr haben die das damals 1539 hingestellt. Ja.
Die hätte man im Berliner Flughafen
das
bauen lassen.
Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und weißt du eigentlich, warum dieses Haus hier überhaupt gebaut worden ist? Dieses
ich vermute, aus Angst vor französischen Feinden, oder?
So kann man das sagen, genau, ja. Also die...
Ja gut, also die größte, es gab ja zwei große Bedrohungen um die Zeit für England. Das waren die Flotten von Frankreich und von Spanien.
Ja, genau.
Ja, das war ja die große, die Angst vor der spanischen Armada war ja auch gewaltig.
Und deswegen hat der Heinrich der VIII. Die sogenannten Cinque-Ports gegründet. Das waren fünf Häfen.
Also nach dem französischen Wort Cinq.
Genau. Cinque-Ports, die Cinque-Ports im Prinzip. Und das waren die fünf kleinen Städte. Walmer, Deal, Sandown.
Sicher Sandwich auch?
Sandwich auch, genau.
Schau mal, wie niedrig
das ist.
Du weißt, dass die Menschen damals ja kleiner waren.
Ja, das kann man wohl sagen. Außer Heinrich dem VIII., der war ja damals schon fast 2 Meter groß.
Ja, vor allem war er 2 Meter breit.
Ja.
Hier gab es doch sicher auch einen Warden.
Ganz genau. Der eigentliche Verwalter der Cinque-Ports war der Lord Warden. Ja? Der Lord Warden war unter anderem auch mal Admiral Wellington.
Schau, jetzt kommen wir in die Wohnanlage.
Und jetzt wird uns gleich der Historiker Peter Bennett ein wenig mehr über die Räumlichkeiten und die Historie von Walmer Castle erzählen.
Dieser Teil wurde im Jahr 1727 erbaut, der Rest 1539, und zwar auf Befehl von Heinrich dem VIII., aus Sorge vor einer Invasion der Franzosen.
And so he built these forts along here to fortify the area against invasion.
Überall gab es Kanonen, insgesamt drei, oben dann nochmal drei. 1727 ist dieser Teil hier dazugekommen, wodurch das Ganze eher einem Country-Haus als einem Artilleriefort ähnelte.
Oh, that's very interesting. What are the sink ports?
They were Hythe, New Romney, Hastings, Dover and Sandwich.
Hythe, New Romney, Hastings, Dover und Sandwich. Das waren sehr wichtige Handelshäfen.
And in the 13th century,
im 13. Jahrhundert, als Heinrich III. Fast seine Krone verloren hätte, beschloss er, die Stelle eines Lord Warden einzurichten. Bis heute ist das ein sehr ehrenvoller Posten.
So it was then that he started to appoint the Lord Warden of the Cinque Ports, and ever since then it's been in the gift of the monarch of the day.
Was bedeutet der Lord Warden?
Well, now he doesn't have many jobs. He just has the ceremonial job.
Heute ist das mehr ein zeremonieller Job, aber früher durfte er eine Armee und die Marine aufstellen. Er hatte seine eigene Gerichtsbarkeit, er konnte Steuern erheben und war für die Seenotrettung verantwortlich. Heute ist der Posten ein Dankeschön des Landes für gute Arbeit.
So there's no onerous tasks appointed to it anymore, but it's now as a thank you from the country to somebody that's done good works for the country.
Aber der einzige Lord Warden, der hier eigentlich auch gestorben ist, glaube ich, war Lord Wellington.
Wir hatten zwei, die hier gestorben sind. Wellington starb hier am 14. September 1852, und zwar in den Räumen oben. Der andere Lord Warden war William Henry Smith. Er starb hier 1891.
Da gibt's ja die nette Geschichte, dass Lord Wellington immer mit seinem Pferd nach Deal geritten ist und dann oft wieder zurückgekommen ist und eingeschlafen ist auf seinem Pferd, ja?
I don't know that one. No,
diese Geschichte kenne ich nicht.
Und welche Räume sind jetzt in den oberen Bereichen?
Upstairs, above us here in that room, we've got the life of the Duke room, which.
In den Räumen über uns wird erzählt, wie das Leben des Duke of Wellington war. Dort sind Memorabilien, auch sein Schlafzimmer, wo er gestorben ist, sowie die Dinge aus seinem Vermächtnis.
And then in the room next to it, there's the room where we've got the legacy of him. So things that memorabilia from after his death, and we've got his death mask up there and various things as well.
Und auch Churchill hat sich ja hier oft und lange aufgehalten während des Ersten Weltkrieges.
Churchill war während des Ersten Weltkriegs hier, als er im Dining Room Besprechungen abgehalten hat. Er war ebenfalls ein Lord Warden, deshalb war er öfter hier.
He was our Lord Warden as well, so he would come down from time to time as Lord Warden.
Man kann ja hier vom berühmten Lord Wellington ausgestellt seine Boots sehen, man kann sogar seine Totenmaske sehen, man kann viele interessante Fotos sehen, aber es soll auch eine Geschichte geben, als er hier verstarb in seinem Feldbett mit seinen letzten Worten. Kennen Sie die Geschichte?
Ja, am Morgen des 14. September 1852 hatte er etwas länger geruht. Bis um 6:30, für ihn war das schon spät. Er hatte dann nichts mehr zu sich genommen, außer etwas Tee, den sein Diener ihm gab. Er sagte, wenn Sie bitte, und das waren seine letzten Worte. Er starb nachmittags um 3 Uhr. Es war wohl ein Schlaganfall.
We don't know exactly what of, but probably a stroke, we think. We're not sure about that, but quite possibly a stroke, yeah.
Klaus, in der Grafschaft Kent gibt es ganz viele interessante Orte. Es hat ja alles mal in Dover angefangen mit Dover Castle, 1066, William the Conqueror, William der Eroberer, du weißt es. Und hier gibt es ganz wunderbare Ausgrabungen. Aber wir treffen heute eine Dame, die eine ganz besondere Museumserfahrung gemacht hat, weil sie dort lange gearbeitet hat. Es gibt in Dover das Museum für das berühmte Bronzezeitboot, was gefunden worden ist während der Ausgrabungen des Channels. Man hat ja einen Channel gemacht, einen Tunnel gegraben von Calais nach Dover und da hat man einiges entdeckt. Und wir freuen uns heute, dass wir Sie da haben. Pauline Woods. Nice to meet you, Pauline.
Hello.
Sie haben für das Museum gearbeitet, in dem das weltberühmte Bronzezeitboot steht und gefunden wurde. Können Sie uns ein bisschen was über die Geschichte erzählen? Was hat es denn mit diesem Boot auf sich?
Okay, so in September 1992.
Im September 1992 hatte das Dover District Council entschieden, dass die Straße zu den Docks erweitert werden sollte.
The very busy road that goes down to the docks in Dover. And at the same time, they thought they would also excavate a tunnel, a walkway underneath the road to make it easier to cross the busy road. So the work started.
Die Arbeiten begannen und der Bagger grub ein sehr tiefes Loch. Und zur Mittagszeit machte der Bagger dann eine Pause.
The digger stopped. Mm-hmm. And the only reason that the digger stopped was because it was lunchtime.
Oh. So
this is a good story because the archaeologist is at the top of the hole looking down and with his expert eyes he
Der Archäologe, der von weiter oben zusah, entdeckte plötzlich etwas im Schlamm liegen und weil so tief gebaggert wurde, war sofort klar, dass es etwas sehr Altes sein musste.
And because they had dug down so deep, they knew that it was something very old because they dug down through certain levels. So everything started to get exciting after that.
Pauline, nachdem Sie ja so schön in dem Museum gearbeitet haben, muss es ja eine tolle Erfahrung sein. Die Leute, die Besucher sind von dem Museum, die dürfen nur vor der Glasscheibe stehen und das ganze Boot angucken, aber Sie durften jeden Tag dort, glaube ich, das Boot mal auch anfassen und so weiter, ja?
Well, yes, it's inside a very special showcase, a glass showcase.
Ja, das ist eine besondere Vitrine aus Glas. Dort werden genau Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen. Denn auch wenn das Holz gut erhalten ist, muss alles dreimal am Tag kontrolliert werden. Es gibt eine große weiße Tür, die ist nur sehr selten auf. Deshalb durfte ich nur ein einziges Mal da rein und das Holz sozusagen streicheln, anlässlich meiner Pensionierung. Das war natürlich ein ganz besonderer Moment für mich.
In March to go inside, because if you keep it opening and closing the door, that would affect the balance of everything. Oh. So, you know, it was a special occasion for me once. I'm not really allowed to touch it, but I'd sort of, you know, the back of my hand. but it was a very special moment to be inside there with the boat, yes.
Viele Menschen wissen ja gar nicht, wo sie die Bronzezeit verorten zeitlich. Wie alt ist das Boot tatsächlich und wie groß ist es?
It's actually around 3600 years old.
Es ist circa 3600 Jahre alt, wurde demnach 1500 Jahre vor Christus erbaut. Das war also ungefähr die Zeit der Pyramidenbauten in Ägypten.
Sort of time roughly when they were being built.
Und war das ein Ruderboot und wie viele Menschen sind da drauf wohl gefahren? Was glaubt die Wissenschaft?
Definitely it was paddled. There's no evidence of any sail.
Es ist definitiv gepaddelt worden, nicht gesegelt. Man nimmt an, dass es ein Boot für etwa 20 Menschen war. Damit wurde sogar der Channel überquert, von Dover bis Calais. Vermutlich ist es sogar bis in den Südwesten gefahren. Man hat entsprechende Schindeln gefunden. Außerdem hat es Tiere und Handelsgüter in andere Regionen transportiert.
Sailed down to the southwest coast, because parts of the shingle were found. It also carried animals and things for trading around that time to other parts of the continent. There's another story about the 20 people.
Zu den 20 Leuten gibt es noch mehr Erkenntnisse. Genau vier von ihnen hatten besondere Aufgaben. Als ich danach einmal Schulkinder fragte, was sie glauben, was die Aufgabe war, sind nur ein paar darauf gekommen. Diese Männer, die vier, hatten nämlich Eimer dabei, um eindringendes Wasser abzuschöpfen, weil das Boot sonst untergegangen wäre.
Extra water, because otherwise the boat would have sunk. Do you want me to elaborate on how the boat was constructed?
Yes.
So it's made of oak.
Und wie war es nun konstruiert? Das kann ich euch sagen. Es bestand aus Eiche und die Hölzer waren zusammengebunden. Man nahm dafür die Streifen des Jubaums, eine Art Taxusbaum. Diese Streifen hat man so lange gedreht, bis sie einem Seil ähnlich gesehen haben. Damit hat man dann die Planken zusammengehalten. Den Zwischenraum haben die wunderbaren Bronzezeitmenschen dann mit Moos und sogar Bienenwachs verschlossen. Beides wurde vermischt und in die Zwischenräume gestopft. Damit war das Boot einigermaßen wasserdicht. Wenn sie dann den Ärmelkanal überquert haben, konnte natürlich trotzdem immer Wasser eindringen. Und dafür brauchten sie die vier Männer. Bei diesem Boot ist es scheinbar schiefgegangen und deswegen ist es untergegangen.
They mixed it all together and pushed it down in the gaps. And that was their way of keeping the boat as watertight as possible. But obviously, if it's going across the channel, some water did come in, and that's why these four people were busy.
Sehr interessante Geschichte hier, oder Klaus? Das ist ja unglaublich.
Möglicherweise sind die damit ja auch die Küste abgefahren von Pub zu Pub.
Genau,
so
das kommt dann noch.
Das vor.
Du bist schon
das
wieder
an
Bord
geschickt. Das waren Menschen, ja robuste aber. Menschen. Ja. Ja, aber nein, in der Tat finde ich das sehr faszinierend, dass auf diese Weise auch die sozusagen die ganzen britischen Inseln erschlossen wurden. Und das ist eine ganz spannende Geschichte.
Thank you so much, Pauline Woods.
Thank
Hope
you.
To see you again.
Bye-bye.
Thank you
bye-bye.
Both very much. Thank you.
Ja, Klaus, was schleppst du denn darum?
Ja, ich habe dir was mitgebracht.
Ey,
bitteschön.
Was ist das denn für eine Flasche? Die sieht ja lustig aus, ja.
Ja, das ist der berühmte Whisky-Likör Drambuie. Schon mal gehört?
Oh, Mann, das ist ja ein Name. Wie schreibt man denn das bitte?
Also Drambuie. Und diese Flasche hat mir Rose Pilcher bei unserem letzten Treffen geschenkt.
Oh, das ist was Besonderes.
Ja, und hat mich auf diese Weise mit diesem Whisky-Likör vertraut gemacht. Und ich,
ein schottisches Getränk sozusagen.
Ja, wann immer ich in Edinburgh war oder sonst wo in Schottland, habe ich mir jeden Abend einen kleinen Drambuie auf Eis gegönnt.
Oh.
Und es ist was sehr Besonderes. So, was ist das jetzt eigentlich?
Das wollte ich auch
also,
wissen.
Dieser Whisky-Likör besteht aus mehreren Ingredienzien. Zunächst natürlich mal aus 17 Jahre altem Whisky. Dann kommen noch Heidehonig und eine Menge Kräuter dazu.
Mm.
Und dieses Rezept hat auch eine große historische Tradition. Denn Ach. Angeblich hat Bonnie Prince Charlie, also der schottische Prinz, der 1746 von den Engländern in einer großen Schlacht geschlagen wurde, dieses Rezept dem Clan der MacKinnons geschenkt, weil sie ihn auf die Insel Skye gerettet haben.
Oh.
Und das war ein altes, fast geheimes, royales Rezept. Und die MacKinnons haben das ganz lange für sich behalten, bis dann irgendwann im Jahr 1873 dieses Rezept innerhalb der Familie an einen Hotelbesitzer und Wirt namens John Ross ging. Und der hat gedacht, jetzt habe ich so ein schönes Rezept, probiere ich es doch mal aus und braue meinen Gästen mal was Schönes.
Ach.
Und es war auf Anhieb ein solcher Erfolg, dass dann irgendwann ab 1909 eine kommerzielle Produktion wurde.
Was eine schöne Geschichte.
Und es schmeckt wirklich gut. Wie gesagt, ich trinke es gerne auf Eis. Das ist der typische, gib mir bitte auch einen kleinen Schluck, das ist der typische Whisky-Geschmack, aber eben viel milder durch die Kräuter und durch den Honig.
Da musst du aber echt ein guter,
und
großer Schotte
sein.
Auch,
es wird auch nicht mit Wasser verdünnt, wie man das ja oft mit dem Whisky macht. Wieder ein bisschen Eis ist ganz nett.
Ja.
Viele trinken es natürlich pur und man nimmt auch gar nicht so viel. Und so kann man, so wie wir jetzt hier vor dem knisternden Kamin, einen Tag ausklingen lassen.
Oh.
Und trinken
dann
wir mal auf unsere liebe
auf unsere
Freundin
Rose.
Rose.
Das würde ich sagen. Cheers, mein Lieber. Cheers.
Diese Folge des Britpod wurde dir präsentiert von Romance TV, ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.